Ich schaue so aus meinem Fenster und es ist grau und kalt und regnerisch. Zum Glück kann ich im Warmen und Trockenen sitzen und eine neue Folge vom PTA Heute Podcast aufnehmen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an diesem 16. September. Wird herbstlich draußen. Mein Name ist Benedikt Richter. Ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht, was könnte für uns in der Apotheke so interessant und wichtig zu wissen sein. Was war letzte Woche so los? Und ich dachte mir, wir könnten diese Woche ja mal darüber sprechen, was bei der Abgabe von Botox zu beachten ist. Warum eigentlich alle gerade über Sepsis sprechen. Außerdem fand ich noch interessant, dass es jetzt was ganz Neues bei Anaphylaxie gibt und welche Arzneimittel Einfluss auf den Geschmackssinn haben. Und ohne lange Vorrede sage ich jetzt, los geht's. Woran denkt ihr, wenn ihr Botulinumtoxin Typ A hört? Tja, natürlich haben wir sofort Fotos von faltenfreien, perfekten und schönen Menschen vor uns. Vielleicht auch Bilder von Menschen, die es ein bisschen übertrieben haben. Ja, Botulinumtoxin Typ A, besser bekannt als Botox, ist berühmt und berüchtigt. Es handelt sich nämlich um das für Menschen tödlichste bekannte Gift. Botox war das erste Fertigarzneimittel aus dem Nervengift des Bakteriums Clostridium botulinum. FachärztInnen in der Neurologie nutzen Botox und weitere Fertigarzneimittel seit den 1980er Jahren, um verschiedene Symptome zu behandeln. Bisher wird es zur Behandlung neurologischer Bewegungsstörungen von Hyperhidrose, Prostatabeschwerden sowie bei chronischer Migräne eingesetzt. Keine GKV-Leistung ist die Anwendung gegen Mimikfalten, also so Lachfalten um die Augen, die Denkerfalten auf der Stirn oder die berühmte Zornesfalte zwischen den Augenbrauen. Hier injiziert man Botox in bestimmte Muskeln und hemmt so die Übertragung der Nervenimpulse auf den Muskel. Als Folge dieser Muskelentspannung glätten sich die Falten und die Mimik verändert sich. Für die ästhetische Behandlung ist in Deutschland nur das Präparat Vistabel von Allergan zugelassen. Grundsätzlich dürfen alle ÄrztInnen, unabhängig von ihrer Fachrichtung, jeden sogenannten dermalen Filler verschreiben und unterspritzen. Dazu zählt neben Botox auch noch Hyaluronsäure oder Eigenfett. ZahnärztInnen zählen nicht zu der Berufsgruppe der ÄrztInnen und dürfen keine Botox-Faltenbehandlungen vornehmen. Die zahnärztliche Behandlung ist auf die Zahnheilkunde beschränkt und Eingriffe an der Gesichtsoberfläche, wie sie durch Unterspritzung erfolgen, sind unzulässig. Botox-Behandlungen dürfen ZahnärztInnen nur in den Grenzen des Lippenrots durchführen, beispielsweise bei Zähneknirschen. Da es sich bei Botox um ein verschreibungspflichtiges Medikament handelt, dürfen HeilpraktikerInnen lediglich die Unterspritzung vornehmen, verordnen dürfen sie es nicht und auch nicht zur Anwendung in der eigenen Praxis bei euch holen. Und die Faltenunterspritzung mit Botox, Hyaluron oder vergleichbaren Substanzen durch die KosmetikerInnen, die hat das OLG Karlsruhe verboten. Solche Behandlungen stellen eine strafbare Körperverletzung dar. Bei lokalen Botox-Behandlungen treten Nebenwirkungen eher selten auf. Durch die Injektion kann es an den Einstichstellen zu Rötungen, Schwellungen und blauen Flecken kommen. Außerdem verursacht die Injektion oft einen leicht brennenden Schmerz. Eine zu hohe Dosis an Botulinumtoxin kann Schluckstörungen, Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit oder auch eine starke Einschränkung der Mimik verursachen. Gelangt das Gift in die Blutbahn, muss sofort ein Antiserum gegeben werden. Bis dessen Wirkung einsetzt, muss der Patient beatmet werden, weil der Giftstoff die Atemmuskulatur lähmt. Wird Botox für bestimmte medizinische Zwecke, für die es laut Fachinformation eine Zulassung hat, eingesetzt, dann ist es zulasten der GKV abrechenbar. Dazu zählen neurologische Erkrankungen, wie eine Migräne beispielsweise, auch Blasenfunktionsstörungen und bestimmte Erkrankungen der Haut, wie eine starke fortbestehende primäre Hyperhidrosis axillaris, weil die hat störende Auswirkungen auf die Aktivitäten des täglichen Lebens und kann mit einer topischen Behandlung nicht ausreichend kontrolliert werden. Bei der Abgabe in der Apotheke müsst ihr nicht prüfen, ob diese Diagnosen vorliegen. Steht eine Diagnose auf dem Rezept, die nicht zu den eben erwähnten gehört, dann muss entweder Rücksprache mit der Krankenkasse oder eine Überprüfung durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung zur Abrechnung über die GKV vorgenommen werden. Also eigentlich alles wie immer. Aber sprechen wir mal über Veränderungen. Ich finde, die Kommunikation zum Thema Sepsis hat sich verändert. Mir sind allein letzte Woche, glaube ich, mehrere Artikel und Social Media Posts, teilweise direkt vom BMG, zu dem Thema aufgefallen. Und ich dachte mir, warum ist Sepsis plötzlich so relevant? Relevant war sie eigentlich schon immer, denn Sepsis ist die dritthäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebs. Im Volksmund wird sie auch Blutvergiftung genannt und es gibt ein paar Mythen rund um sie. Wir schauen uns das mal genauer an. Grundsätzlich, eine Sepsis ist die schwerste Komplikation einer Infektion. Die entsteht, wenn sich eine zunächst lokale Infektion über den Blutweg auf den ganzen Körper ausbreitet. Lebenswichtige Organe wie Herz, Lunge und Niere werden dabei geschädigt. Es kann sich ein septischer Schock einstellen, also ein Kreislaufversagen mit plötzlichem schweren Blutdruckabfall. Unbehandelt kann es zum Multiorganversagen mit Todesfolge kommen. Allein in Deutschland erkranken jährlich rund 230.000 Menschen an einer Sepsis. Mindestens 85.000 sterben daran. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der KKH, also Kaufmännischen Krankenkasse, fürchten sich immer mehr Menschen vor einer Sepsis im Krankenhaus. Aber das passt eigentlich gar nicht so richtig, weil ca. 80% der Sepsisfälle ereignen sich gar nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause. Viele Sepsiserkrankte können gerettet werden, doch oft werden die Symptome nicht richtig gedeutet. Noch immer gibt es das falsche Bild der Blutvergiftung mit dem roten Strich, der Richtung Herz wandert, sagt Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende im Aktionsbündnis Patientensicherheit. Und das Aktionsbündnis Patientensicherheit setzt sich deshalb für mehr Aufklärung der Bevölkerung ein. Hierzu gibt es unter anderem eine leicht verständliche Informationsbroschüre, die heißt Sepsis geht alle an, was sie darüber wissen sollten. Im Rahmen der Kampagne Deutschland erkennt Sepsis sollen insbesondere pflegende Angehörige informiert und befähigt werden, bei Sepsis-Anzeichen richtig zu handeln. Die Symptome einer Sepsis sind zu Beginn unspezifisch und können stark einer Grippe ähneln. Der Stellenwert von Fieber sollte bei der Beurteilung nicht überschätzt werden. Auch eine nicht fiebrige Infektion kann sich zu einer Sepsis entwickeln. Bei Kindern können eines oder mehrere der folgenden Symptome auf eine Sepsis hinweisen. Das Kind ist kaum weckbar, hat eine schnelle Atmung, fühlt sich kalt an und hat verfärbte Haut oder einen Hautausschlag, der sich nicht wegdrücken lässt. Wie soll man sich jetzt diese ganzen Symptome merken? Müsst ihr gar nicht, denn es gibt eine interaktive Sepsis-Checkliste unter sepsischeck.de. Da kann man zusätzlich zu den Symptomen auch Risikofaktoren wie sehr hohes oder sehr geringes Alter, Schwangerschaft oder negativer Impfstatus erfassen. Die Sepsis ist immer ein Notfall, bei dem schnell gehandelt werden muss. Bei Sepsisverdacht muss umgehend der Notruf 112 gewählt werden. Man sollte dann direkt fragen, könnte es eine Sepsis sein? Denn je schneller bei einer Sepsis eine Antibiotikatherapie im Krankenhaus eingeleitet wird, desto höher sind die Überlebenschancen. Jeder kann an einer Sepsis erkranken, aber es gibt so bestimmte Risikogruppen. Dazu gehören immunsupprimierte Personen, chronisch Erkrankte, Ältere über 60, Menschen ohne Milz und Kinder unter einem Jahr. Zu einer Sepsis kann es zum Beispiel infolge einer Lungenentzündung, infolge eines Harnwegsinfekts oder einer Entzündung im Bauchraum kommen, ebenso nach einer Operation. Auch das Coronavirus SARS-CoV-2 kann grundsätzlich zu einer Blutvergiftung führen, aber auch schon so vergleichsweise kleine Hautverletzungen wie eine Schürfwunde oder, was wir aktuell vielleicht auch viel in der Apotheke sehen, so ein aufgekratzter Mückenstich, die können Ursache für eine Sepsis sein. Also, wie beugt man vor? Ihr ahnt es schon, Hygiene ist das A und O, also Hände- und Wundhygiene, gute Toilettenhygiene, effektive Behandlung von Infektionen sowie Aufmerksamkeit und gegebenenfalls Desinfektion bei Insektenstichen und Hautverletzungen. Und auch Impfungen sind wichtig, wenn sie sich gegen eine der häufigsten Auslöser einer Sepsis richten. Das wären Pneumokokken, Meningokokken, Haemophilus influenzae B und Grippe. So, jetzt geht es nochmal in die Tiefe, was Arzneimittel angeht. Ich habe euch ja zu Beginn versprochen, dass wir über was ganz Neues sprechen bei Anaphylaxie. Trommelwirbel. In der EU wurde das erste Adrenalin-Nasenspray zugelassen. Euer Neffi. Ja, die Europäische Kommission hat es zugelassen und folgte damit der wissenschaftlichen Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur vom Juni 2024. Euer Neffi ist das erste Nasenspray bei Anaphylaxie und enthält als Wirkstoff Adrenalin bzw. Epinephrin. Das ist jetzt erstmal kein großer Wurf, weil Adrenalin kennen wir aus den Pens zur Autoinjektion schon seit Jahren. Laut Zulassung eignet sich euer Neffi zur Anaphylaxie-Notfallbehandlung für Kinder und Erwachsene, die mindestens 30 Kilogramm wiegen. Laut EMA umfasst die Zulassung auch idiopathische oder anstrengungsinduzierte Anaphylaxie. Die Anaphylaxie ist die schwerste Form einer allergischen Reaktion, mit teils lebensbedrohlicher Atemwegsverengung und Kreislaufkollaps. Die tritt nach Kontakt mit einem Allergen auf. Also meisten Lebensmittel, zum Beispiel Erdnüsse oder Insektengifte, zum Beispiel einen Bienen- oder Wespenstich. Oder auch Arzneimittel, häufig bei Cefuroxim oder Infliximab. Adrenalin lindert die allergische Reaktion, indem es über adrenerge Rezeptoren die Gefäße verengt und den Blutfluss verbessert. Zudem entspannt Adrenalin die glatten Muskeln der Atemwege und erleichtert so das Atmen. In Studien konnte der Zulassungsinhaber Ars Pharma aus San Diego in Kalifornien zeigen, dass nasales Adrenalin pharmakodynamisch vergleichbar auf Blutdruck und Herzfrequenz wirkt, wie intramuskulär injiziert ist. Adrenalin ist hochwirksam bei schweren allergischen Reaktionen. Die nasale Anwendung kann für Menschen, die Angst vor einer Selbstinjektion haben, also ein echter Segen sein. Weil die EMA jetzt aber Fehler bei der Anwendung des Nasensprays fürchtet, sollen Schulungsvideos und elektronisch zugängliches Schulungsmaterial sowie Demonstrationsnasensprays helfen, dass euer Neffi korrekt angewendet wird und wirken kann. Die USA sind uns übrigens einen kleinen Schritt voraus, weil da erhielt das Adrenalin-Nasenspray schon am 9. August 2024 die Zulassung. Handelsname in den USA ist Neffi. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber es lässt sich darüber reden, vor allem hier im Podcast, wenn der Geschmackssinn aufgrund von Medikamenten verloren gegangen ist. Unser letztes Thema für heute. Arzneimittel können auf vielfältige Weise den Geschmackssinn beeinträchtigen. Man spricht von 5 bzw. 6 Geschmäckern, die wir so unterscheiden können. Süß, bitter, salzig, umami, sauer und fettreich. Bestimmte Medikamente können alle davon beeinflussen oder nur einzelne davon. Meistens sind diese Veränderungen reversibel, wenn das Medikament abgesetzt wird. Zu den häufigsten Auslösern einer arzneimittelinduzierten Schmeckstörung gehören Chemotherapeutika, Keratolytika, Antihistaminika, Antibiotika und ACE-Hämmer. Manche oral eingenommenen Arzneimittel schmecken sehr bitter oder metallisch, zum Beispiel Penicillinsaft, die können dann diesen Geschmack im Mund hinterlassen. Schon unangenehm. Anticholinergika und Antidepressiva können Mundtrockenheit verursachen. Die Geschmacksknospen sind dadurch nicht mehr feucht genug, wodurch Missempfindungen auftreten können. In der Apotheke können dafür dann so Speichelersatzpräparate angeboten werden. Lithium moduliert Natriumkanäle und beeinträchtigt so die Signalübertragung der Geschmacksempfindung mancher Menschen. Antihypertensive Dihydropyridine wie zum Beispiel Nifedipin, Nitrendipin und Amlodipin stören die Reizweiterleitung, indem sie Calciumkanäle blockieren. Wirkstoffe mit Sulfhydrylgruppen, zum Beispiel Captopril, Methyl-Thiouracil, Penicillamin, die können Zinkmangel auslösen, der zu Schleimhautproblemen und damit einhergehenden geschmacklichen Missempfindungen führt. Eine Zink- und manchmal auch eine Selensubstitution bessern dann die Geschmacksstörung. Antiproliferative Arzneimittel können die Mundschleimhaut oder Geschmackszellen schädigen und so auch zu Missempfindungen beim Schmecken führen. Außerdem kann auch die Einnahme von Glukokortikoiden den Geschmackssinn verändern. Bittere Missempfindungen können auftreten unter Allopurinol, Carbidopa, Cisplatin, Lidocain, Lithium, Methotrexat, Metronidazol, aber auch Vitamin D und Zinksalze und Zopiclon. Einen übertriebenen Salzgeschmack empfinden PatientInnen manchmal, wenn sie Amitriptylin, Captopril oder Carboplatin einnehmen. Amylurid mindert Salzgeschmack, 5-Fluoracil versüßt und Isotretinoin verstärkt die saure Wahrnehmung. Und last but not least, Zaleplon, Zolpidem und Zopiclon sind oft für einen metallisch bitteren Geschmack verantwortlich. Sollten euch eure KundInnen also von solchen Missempfindungen berichten, dann sollte man ihnen das Gespräch mit dem Arzt nahelegen, denn manchmal kann dann die Therapie umgestellt werden. Zähne zusammenbeißen und durch wird eher seltener funktionieren, denn tatsächlich entwickeln einige Personen mit solchen Geschmacksstörungen dann eine Abneigung dagegen, überhaupt was zu essen, und das kann zu Mangelernährung führen. Also ernst nehmen. So, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Alle Themen, die wir heute erwähnt und besprochen haben, die findet ihr auch ausführlich auf ptaheute.de, falls ihr da nochmal was nachlesen wollt. Ich wünsche euch jetzt trotz Herbsteinbruch eine wunderschöne Woche und allzeit gute Laune. Ich bin ab nächster Woche wieder für euch da, hier an dieser Stelle. Bis dahin, gehabt euch wohl.